Hallo Welt! Das Thema der Woche, die Zukunft des interaktiven Erzählens mit Professor Dr. Linda Breitlauch. Als erzählende Medien waren Computerspiele lange Zeit umstritten. Funktioniert eine ergreifende Geschichte nicht in linearen Medien wie Film und Fernsehen besser? Wir haben Linda Breitlauch, Professorin für Intermedia Games an der Hochschule Trier, zu Gast, die in ihrem Vortrag an der Philipps-Universität Marburg argumentiert, Spiele müssen den Mut aufbringen, ihr interaktives Erzählpotenzial zu nutzen. Nicht nur, um die Erwartungshaltung von SpielerInnen zu erfüllen, sondern auch, um sie zu enttäuschen und neue Wege zu gehen. Außerdem geht es um die Brexit-Dystopie Not Tonight, um die Diversifikation des Streaming-Marktes und die neue Spiritualität. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs Episode 176 mit
Natascha Balduff
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag, der 9. Februar 2020 und der Pixel-Diskurs-Podcast somit für euch da, diesmal mit Natascha.
Hallo!
Hallo, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen in den vergangenen zwei Wochen?
Zwei Wochen, ja.
In denen du ja nicht on air warst.
Es ist mir gut ergangen, also ich lebe mich schön ein in meinem neuen Job, ist halt sehr stressig, habe viel zu tun, komme nicht so viel zum Spielen, so eigentlich so wenig bis gar nicht, aber an sich ist es sehr schön, ich fühle mich auch sehr viel besser und sehr viel ausgeglichener, weil so eine interessante Tätigkeit doch irgendwie auch erfüllend ist. Also ich würde sagen, es ist positiver Stress.
Bist du jetzt so, trittst du jetzt zu einer Bewegung, denn ich habe neulich so eine Dokumentation gesehen über die Bewegung der neuen Spiritualität.
Worum geht es da?
Ja, so diese, es ging um eine bestimmte Instagram-Influencerin, die vor allem im Bereich dieser ganzen Awareness-Kultur sehr etabliert ist und dann auch irgendwie große Auftritte macht und dann hat man so ein bisschen Auszüge davon gesehen, das war ganz spannend und auch so schamanistische Rituale, die man so durchführt, also alle diese Probleme, die so eine Postmoderne mit sich bringt, lauter Menschen irgendwie verzweifelt auf der Sinnsuche und die dann irgendwie so sich da irgendwie so räuchern irgendwie, um so die Seele freizulegen.
Lustige Anekdote, die mir da gerade einfällt, mein Partner ist ja ein Chemielaborant und arbeitet in einem Labor, wo sie diverse Dinge untersuchen, die ihnen zugesendet werden. Und sie haben ein Paket bekommen neulich von der Polizei. Da waren so schwarze Säckchen und weißes Pulver und so komische Kräuter und Öle und die wären vermehrt auf einem Friedhof gefunden worden und die Polizei wollte gerne wissen, was das ist. Und dann haben die es einfach mal gegoogelt und haben festgestellt, dass das Zutaten sind für ein Ritual, das man wohl macht, um böse Geister zu besänftigen. Und das fand ich sehr amüsant tatsächlich, dass die Polizei dann solche Dinge aufgreift und sie zur Analyse in ein Labor schickt und die das einfach mal googeln und sich dann totlachen und haben dann auch nett zurückgeschrieben von wegen, wir haben es hier mit schwarzmagischen Artefakten zu tun. So eine sehr interessante Geschichte.
Ja, nicht, dass da der Friedhof zum Drogenumschlageplatz wird.
Ja, wer weiß das schon. Also das weiße Pulver war einfach Speisesalz. Also hätte man vielleicht auch herausfinden können ohne Labor, aber gut.
Ich glaube, ich brauche auch so ein Ritual zum Vertreiben böser Geister, einfach weil die gegenwärtigen politischen Entwicklungen mich doch irgendwie zunehmend belasten.
Oh Gott, ja.
Also gar nicht, also klar, Thüringen, die Thüringen-Wahl ist jetzt so eine Sache, die jetzt aber auch so gar nichts mit der Games-Kultur zu tun hat. Aber ich habe tatsächlich auch ein top aktuelles Spiel gespielt, das in seinem Thema zumindest aktueller nicht sein könnte, nämlich ein Brexit-Spiel.
Oh, ein Brexit-Spiel, schön.
Es ist ja tatsächlich so, dass das Vereinigte Königreich formal die EU am 31. Januar verlassen hat. Es passiert natürlich erstmal nichts so, also das ist klar, es gibt erstmal eine Übergangsfrist, um irgendwie Handelsabkommen dann entsprechend auszubaldowern. Aber es ist eben der formale Austritt aus der EU. Also wir sind alle in der Situation, uns nunmehr damit abfinden zu müssen, dass Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist. Und genau an diesem Tag, nämlich am 31. Januar, wurde der Port von Not Tonight auf die Switch veröffentlicht. Das Spiel ist schon 2018 rausgekommen, gab es also schon länger jetzt auf Steam, ist von Panic Barn und jetzt eben genau am Tag des Brexits auf die Switch geportet. Ausgesprochen gutes Timing und ich habe gedacht, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, um mich nochmal dieser Dystopie auszusetzen. Du kannst dir das vorstellen, ich habe es jetzt auch schon, ich habe es durch, bin gerade noch im Zusatzcontent, aber kann im Grunde das Ganze schon abschließend rezensieren, insofern da Interesse besteht. Es ist sozusagen ein dystopisches Setting. Es gibt eine radikal nationalistische Partei, hat im Post-Brexit-UK die Führung übernommen. Albion First heißt diese Partei. Ich glaube, der Kopf dieser Partei heißt Simon Tavener oder sowas. Und natürlich unmittelbar nach dem Brexit wird dann die Deportation von sogenannten Euros eingeleitet. Denn es ist jetzt so, dass in dieser Dystopie von Not Tonight muss eine britische Nationalität über die vergangenen zwei Generationen nachgewiesen werden, um sozusagen rein britisch zu sein. Und man kann eine von drei Figuren auswählen, die jeweils natürlich in Großbritannien geboren sind, aber deren Großeltern beispielsweise irgendwie emigriert sind. Man wird dann auch immer nur pejorativ als Euro bezeichnet.
Interessant.
Kennst du Papers, Please?
Ja.
Dann kannst du dir das sehr ähnlich vorstellen. Also im Grunde ist Not Tonight sehr eng an diese Papers, Please-Formel gebunden. Man ist in der Situation, dass man ist in einem Deportationslager, hat also einen kleinen eigenen Raum und das Ganze ist auch in so einem abstrakten Pixel-Stil und es gibt eben nur eine Möglichkeit, der Deportation zu entgehen. Man muss sich gefügig verhalten, man muss arbeiten, man muss die ganze systemische Schikane der Regierung und auch die alltäglichen Diskriminierungen ertragen. In Papers, Please ist man ja Grenzbeamter und hier in Not Tonight ist man Bouncer bzw. Türsteher zu Deutsch und man nimmt verschiedene Jobs an, hauptsächlich in Clubs. Teilweise arbeitet man auch an Wahllokalen oder tatsächlich auch mal ausnahmsweise an Grenzen, aber hauptsächlich in Clubs. Und da geht es dann darum, dass man unter strengem Zeitdruck entscheiden muss, wer rein darf und wer nicht. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, dass die obere Hälfte des Screens ist immer sozusagen das Hauptinterface. Der Screen ist in mehrere Teile aufgeteilt. Links und rechts sind dann Überwachungskameras, mit denen man sozusagen die Warteschlangen im Auge behält. Und in der Mitte ist dann ein Clipboard mit Informationen. Informationen, die zu checken sind. Und ähnlich wie in Papers, Please werden die Kriterien immer spezifischer. Erstmal ist es natürlich so, nachvollziehbar, nur volljährige Personen. Der Personalausweis muss gültig sein. Es darf keine Anzeichen von Fälschung geben. Und dann entwickelt sich das weiter. Dann geht es um die Nationalität. Es dürfen bestimmte Nationen erstmal nicht mehr rein, Franzosen und so weiter. Bis hin zu, es dürfen überhaupt keine EU-Bürger mehr rein, sondern nur noch britische Bürger. Es geht dann um Kleidung, es geht um mitgeführte Gegenstände, es wird ein Social Credit System eingeführt, es geht darum, wie ist der Credit Score, wie viel Einkommen hat man, welche Länder hat man besucht tatsächlich. Irgendwann darf man auch nicht mehr rein, wenn man ein nicht britisches Land besucht hat. Und es müssen sozusagen schnellstmöglich diese Muster erkannt werden. Das Ganze passiert unter enorm hohem Zeitdruck, sodass du eigentlich ständig nur irgendwie ID please, dann guckst du die ganzen Dokumente an und entweder lässt du die Person rein oder du weist sie zurück. Und du musst dann immer eine gewisse Quote erreichen, um Geld zu verdienen und um diesen Job sozusagen zu schaffen. Und es gibt Strafen. Strafen, wenn du jemanden fälschlicherweise reinlässt, aber auch, wenn du jemanden fälschlicherweise abweist. Das heißt also, das Spiel baut ähnlich wie Papers, Please diesen Druck auf und setzt diesen, ich würde doch auch sagen, diesen politischen Druck, der sich da entfaltet, sehr gut in die Spielmechanik um, indem es einfach diese Papers, Please-Formel adaptiert. Man hat dann noch was hinzukommt, also das ist sozusagen die Kernmechanik eigentlich und es gibt dann noch sozusagen diese Basis, die man hat in seinem kleinen Kämmerchen und kleine Story-Sequenzen, die also dann auch nicht unter Zeitdruck passieren, sondern da hat man dann die Möglichkeit, sich so ein bisschen strategisch zu überlegen und Entscheidungen zu treffen, was man tun möchte. Die Story wird vorangetrieben. Es geht natürlich darum, dass man auch in den Widerstand verwickelt wird. Inwiefern kann man, glaube ich, zu einem gewissen Grade selber bestimmen. Mhm. Ich weiß nicht, wie stark die Enden sich unterscheiden. Ich habe es jetzt nur einmal durchgespielt, aber würde mal vermuten, dass diese Verwicklung in den Widerstand erstmal grundsätzlich immer stattfindet und man dann am Ende entscheidet, ob man tatsächlich damit, ob man dem Widerstand tatsächlich hilft oder nicht. Und man hat enorm wenige Ressourcen. sodass dann die Unterstützung der NHS gilt nur noch für Briten. Das heißt also, alle medizinischen Leistungen müssen selber bezahlt werden. Sobald man, umso mehr Geld man verdient, desto mehr muss man auch bezahlen. Steuern, Miete, Heizkosten, dann irgendwann Wasser, extra eine Wassersteuer, weil das Wasser ist natürlich nur für die Briten und die Euros müssen dann natürlich oben drauf zahlen. Es fängt diese strukturelle Ungerechtigkeit tatsächlich sehr gut ein. Mhm. Not tonight. Vor allem diesen Punkt, dass einerseits, vielleicht als Beispiel, um das zu illustrieren, es gibt natürlich die Anforderung, die Euros sollen gefälligst ihren Lebensunterhalt finanzieren, weil sie sind ja da sozusagen Zecken in diesem Land, ja, so yeah. Gewürm. Andererseits werden die Kosten ständig hochgetrieben, was dazu führt, dass ich zum Beispiel am Anfang mich dagegen gewehrt habe, Drogen zu verkaufen. Weil ich fand das also falsch, ich wollte keine Drogen verkaufen. Man kann sozusagen dann, wenn die Leute entsprechende Zeichen, so Leute, die haben so ein Käseding auf dem Kopf, den kann man dann Cheesers verkaufen.
Okay.
Und ich habe das anfangs nicht gemacht, weil ich gedacht habe, das ist ja falsch. Aber umso mehr die Kosten steigen, desto höher die Rechnungen werden, dann bist du irgendwann in der Situation, wenn ich jetzt ein paar Drogen verkaufen würde, ne, mir so ein bisschen was dazu verdienen würde, dann würde ich das schaffen. Und dann ploppt natürlich wiederum eine Nachricht auf deinem Smartphone, die Drogenkriminalität steigt an und dieser Anstieg hängt zusammen mit dem Einsatz von Euros in Sicherheitspositionen. Und so wird eben dieser Zyklus, diese Abwärtsspirale von systemischer Diskriminierung sehr schön illustriert.
Also du würdest eine Spielempfehlung herausgeben?
Ja, ich denke schon. Also es macht nicht unbedingt sehr viel Spaß, das ist klar. Es soll aber auch gar nicht unbedingt sehr viel Spaß machen, ebenso wie Papers, Please. Ich würde es als Serious Game verstehen, wobei man auch sagen muss, dass es im Gegensatz zu Papers, Please schon, es hat aufgrund dieser Fokussierung auf diese Türsteherfunktion und diese Clubs, hat eine gewisse Leichtigkeit. Alles ist sehr stark von Humor durchzogen. Man wird zum Beispiel vom Widerstand, es gibt ja immer so Codenamen für diese Widerstandsagenten und man ist Agent Titmouse. Und die Figuren sind in jeglicher Hinsicht vollkommen überzeichnet und absurd. Es hat einen sehr pointierten Humor, hat auch sehr schöne musikalische Themen. Es gibt dann irgendwie jeden Monat, man hat so Kalendertage, die das immer durchgeht. Es sind insgesamt, glaube ich, 3 Monate und dann noch ein Wochenende für das Ende. Und es gibt dann verschiedene Festivals, die unterschiedlichen Themen zugeordnet sind. Die Musik ist also auch sehr, sehr schön. 2 kleine Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall habe, ist Kritikpunkt Nummer 1. Ich hatte nicht das Gefühl, immer, gerade insbesondere am Anfang, die volle Kontrolle über das, oder die volle Kontrolle zu haben über das, was ich tue. Es hat erstmal eine ganze Weile gedauert, bis ich so, da es ja unter so großem Zeitdruck funktioniert, muss man sehr schnell agieren. Und es passiert eben auch ebenso schnell, dass man versehentlich jemanden reinlässt oder wegschickt, obwohl man das gar nicht unbedingt beabsichtigt hatte. Oder jemandem versehentlich Drogen anbietet und denkt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, das hat so ein bisschen gedauert. Es erklärt seine, insbesondere die Steuerung, nicht sehr gut. Und es gibt einige kleine Bugs, dass irgendwie Schriften nicht richtig dargestellt werden und so weiter. Das ist kaum störend, aber ich finde doch in Anbetracht der Tatsache, dass das ein Port ist auf die Switch von einem Spiel von 2018, da darf sowas eigentlich nicht passieren. Dazu kann ich vielleicht noch abschließend sagen, dieser Switchport ist die sogenannte Take-Back-Control-Edition. Das heißt also, es gibt einige Zusatzinhalte. Es gibt nicht nur einen Challenge-Mode, der komplett storybefreit ist und in dem man nur schaut, wie lange kann man das irgendwie durchhalten. Man kann es auch zu zweit spielen, abwechselnd, nach so einem Highscore-Prinzip. Und den Modus, den ich jetzt noch, das ist sozusagen ein DLC, der heißt One Love, in dem man tatsächlich eine andere Figur spielt, aber eine ähnliche Mechanik verwendet. Es ist aber dann schon nach dem Brexit sozusagen, also nicht nach dem Ausstieg, sondern nachdem das Regime schon in sich zusammenfällt, könnte man sagen, mehr oder weniger. Und man ist eine Figur in Frankreich, die nach ihrer großen Liebe sucht. Und das Ganze ist dann etwas harmloser und spielt nochmal so ein bisschen mit dieser Mechanik rum. Kostet 20 Euro, not tonight. Durchaus zu empfehlen, wenn man gerade gegenwärtig sehr viele Nachrichten über den Brexit liest und gerne mal ein bisschen kreative Auseinandersetzung mit diesem Thema wünscht.
Schön.
Was hast du gespielt, Natascha?
Tatsächlich nicht viel. Also ich spiele in letzter Zeit wieder sehr viel die Sims, was einfach darin begründet liegt, dass das halt einfach so ein Feel-Good-Game. Es spielt sich eigentlich von alleine. Und wenn man dann irgendwie nach vielen, vielen Stunden der Arbeit erschöpft nach Hause kommt und keine Lust mehr hat, sich großartig zu betätigen, ist das natürlich ein idealer Zeitvertreib. Das kann ich nämlich auch alleine machen, wenn ich dann manchmal nach Hause komme und ich habe keine Lust mehr auf Menschen, weil ich den ganzen Tag irgendwo Termine hatte und auch einfach 20 Tassen Kaffee getrunken habe, weil dir wird ja bei jedem Termin immer Kaffee angeboten. Und
da kann man ja auch nicht ablehnen.
Dann trinkt man noch einen Kaffee und noch einen und dann kommst du nach Hause so nach 12 Stunden und bist eigentlich total fertig. Und dann ist das immer sehr schön, tatsächlich die Sims anzuschmeißen und das Spiel so ein bisschen vor sich hin spielen zu lassen und sich so seicht damit zu beschäftigen.
Hast du Erweiterungspacks eigentlich für die Sims?
Ja, ich habe relativ viele und momentan feiern die Sims ja auch ihr 20-jähriges Jubiläum. Dementsprechend ist alles sehr stark reduziert und da habe ich doch überlegt, ob ich vielleicht auch nochmal zuschlage und noch ein paar weitere kaufe, die ich noch nicht besitze, aber das weiß ich noch nicht.
Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, ich notiere mir das gerade mal, denn ich weiß tatsächlich, dass die Sims jetzt auch in diesem Monat, meine ich, im PlayStation Plus ist und insofern für alle Personen, die ein PlayStation Plus-Abo haben, kostenlos, also das Basisspiel. Und das könnte ja durchaus sein, dass das mit Sales bezüglich der Erweiterungspacks verknüpft ist. Ich finde diese Erweiterungspack-Struktur eben sehr schwierig, weil es ist alles so teuer.
Ja, aber es ist ja ungefähr permanent im Sale. Also,
auf dem PC, ja.
Ja, über Origin bekommt man die Spiele eigentlich regelmäßig alle paar Wochen stark reduziert. Also das, finde ich, ist jetzt nicht so sehr das Problem. Ich kaufe mir Erweiterungspacks für die Sims auch eigentlich nicht vollpreisig, weil die sind innerhalb kürzester Zeit sowieso reduziert und dann macht es für mich nicht viel Sinn. Außer es ist halt wirklich, es ist ein Erweiterungspack, auf das ich sehr viel Wert lege, zum Beispiel prinzipiell das Haustier-Erweiterungspack.
Ja.
Da freue ich mich ja jedes Mal drauf und wenn es dann endlich kommt, das ist dann auch so ein Moment, da gehe ich dann auch mal vollpreisig, aber normalerweise nicht.
Also würdest du sagen, jetzt so vielleicht mal die drei wichtigsten Erweiterungspacks für die Sims 4.
Haustiere? Definitiv. Werde berühmt, finde ich toll, weil man dann auch mit Social Media und mit YouTube und sowas arbeiten kann. Man kann Streamer werden und kann sich dann halt so ein bisschen durch Ruhmpunkte hocharbeiten bis zum Megastar, wozu man dann, und dann hat man auch Fans und das finde ich sehr witzig. Und was mir auch immer ganz gut gefällt, ist an die Arbeit heißt das, glaube ich, weil das neue Karrieren freischaltet und dann kann man seine Sims auch so ein bisschen auf dem Arbeitsweg begleiten und sowas. Das finde ich auch immer ganz schön.
Das ist, Natalia, jetzt muss ich mal dich mit einer Aussage von vor vielen Episoden konfrontieren, als wir nämlich über Workification gesprochen haben und über Stardew Valley. Und da sagtest du nämlich, wie kann man das nur gut finden, dass man irgendwie arbeiten geht, dann kommt man nach Hause und dann spielt man ein Spiel, in dem man quasi arbeitet und jetzt machst du genau das selber. Hypocrisy-Alarm, Natascha.
Ich finde, es kommt halt immer drauf an, was dein Sim dann ist. Also, wenn der zum Beispiel Schauspieler ist, du hast auch immer die Option. Also, du kannst deinen Sim normal zur Arbeit schicken, dass er halt einfach nicht mehr im Haushalt ist. Aber wenn du zum Beispiel in einem Personenhaushalt spielst, dann ist das halt auch so ein bisschen, dann laufen dann halt 8 Stunden im Schnelldurchlauf durch und dein Sim ist nicht zu Hause.
Genau, ja.
Und da ist das aber, gerade die Schauspielkarriere, die ist, glaube ich, aber auch in Werde berühmt. Finde ich super, weil dann kannst du mit deinem Sim zum Set gehen und dann irgendwie musst du dann diese Aufgaben erledigen, so von wegen, du musst erst proben, dann mit dem Regisseur sprechen und dann irgendwie noch was essen und so viel soziale Kontakte knüpfen und dann deine Performance da machen. Das finde ich schon eigentlich dann auch sehr cool, sich das anzugucken. Und ich kann mir ja immer aussuchen, jeden Tag, ob ich da jetzt mitmachen will oder ob ich ihn alleine schicke. Ist ja egal.
Wie hältst du es mit diesen Accessoire-Packs?
Oh, kaufe ich eigentlich nicht. Weil da sehe ich dann wieder nicht so den, also wenn ich Packs kaufe, dann tatsächlich Gameplay-Packs. Oder es gibt ja mittlerweile 3 Abstufungen. Es gibt volle Gameplay-Packs. Es gibt so, ja, ich weiß nicht ganz, wie die heißen, so noch so kleine Zwischendinge, wo du teilweise neue Gegenden zum Beispiel freischaltest, sowas wie Strangerville.
Fahre in den Urlaub.
Ja, ich glaube, Urlaub und so ist da auch dabei. Oder so ein spezielles Ding für Kleinkinder, was ich mir im Rahmen der 100 Baby Challenge gekauft habe, wo man dann Parenting Skills und sowas auch bekommt. Das heißt, die sind keine vollwertigen Gameplay Packs, aber auch nicht nur Accessoires. Also die haben kleinere Spielmechaniken. Dafür gebe ich auch mal noch Geld aus. Aber jetzt nur Accessoire Packs, die sind ja auch relativ günstig. Ich glaube, die kosten 10 Euro. Aber das ist so, sehe ich irgendwo nicht ein.
10 Euro ist aber gar nicht so günstig eigentlich, finde ich.
Ja, vor allem, weil ich halt, was Outfits, Frisuren und sowas angeht, da gehe ich eigentlich mehr über Custom Creations, die ich mir aus dem Internet runterlade, Und ja, dementsprechend, die kosten mich nichts und dann muss ich nicht 10 Euro für ein Accessoire-Pack ausgeben.
Ich frage so genau nach, weil ich tatsächlich jetzt auch doch so ein bisschen verführt bin dazu, zumindest mal durch den PlayStation Store zu schauen, was es da so an Add-ons gibt und ob da eventuell ein Sale stattfindet. Ich weiß nämlich auch, dass ich nochmal Sims spielen muss für meine Promotion, um nämlich einen Erratic Sim oder einen Insane Sim zu kreieren, um einfach noch ein bisschen Material zu sammeln und zu dokumentieren. Das wird wahrscheinlich was ich jetzt noch in den nächsten Wochen tun muss, nachdem ich jetzt mit Not Tonight durch bin. Und Octopath Traveler steht dann erst noch an.
Stimmt, davon hattest du ja auch noch zu berichten.
Ja, ja, richtig. Aber über Octopath Traveler würde ich jetzt nicht noch weiter sprechen, denn das ist tatsächlich was, da habe ich schon sehr viel drüber gesprochen. Da bin ich, glaube ich, jetzt 50, 60 Stunden bin ich da drin. Und das dauert noch eine ganze Weile, bis ich durch bin. Ich glaube, da gebe ich dann lieber noch ein abschließendes Statement, wenn ich es tatsächlich dann in 150 Stunden oder sowas durch habe. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieses Spiel ist. Ich spiele aber auch sehr langsam, muss man sagen. Ich bin so ein Leisure-Gamer. Ich spiele Sachen sehr langsam.
Ja, aber das macht doch auch gar nichts. So.
Ich bin ja nicht auf der Flucht.
Schön, ja. Ich weiß auch noch, habe ich aber auch noch mal Ori and the Blind Forest gespielt, auch einfach, um noch mal so ein bisschen in den Groove zu kommen, weil ja dann doch bald hoffentlich der zweite Teil erscheint. Und habe dann auch wieder festgestellt, bin so ein bisschen wie Tobi, ich kann nicht springen. Und das ist in einem Jump'n'Run wirklich schlecht. Vor allem, wenn man dann solche Parts hat, wo man dann wirklich genau irgendwie richtig abspringen muss. Und ich brauche dann teilweise auch einfach 500 Versuche. Aber who cares?
Ich habe mir tatsächlich auch schon häufiger gedacht. Also es gibt ja Leute, die sind in Spielen dann, die durchschreiten Spiele sehr schnell. Und ich habe mir immer dabei gedacht, jetzt habe ich irgendwie da so ein Spiel, was ich vielleicht auch toll finde oder zumindest erstmal mögen möchte, gibt es ja auch aus dieser Einstellung, es erstmal genießen zu wollen und dann finde ich es fast immer schade. Also warum sollte ich dann etwas tun, und das ich eigentlich mag und gleichzeitig aber auch immer darauf bedacht sein, dass es so schnell wie möglich wieder vorbei ist.
Ja.
Deshalb lasse ich mir gerne Zeit und schaue mich um, und deshalb dauert es auch immer ein bisschen länger, bis ich was durchgespielt habe.
Es ist ja sonst auch irgendwie etwas paradox. Oder?
Eben, eben. Und liebe Leute da draußen, falls ihr euch wundert, wir arbeiten gegenwärtig noch weiter an der Rezension zu Through the Darkest of Times. Die macht Ramin und wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich dann die fertige Rezension zu präsentieren haben. Nicht, dass ihr euch wundert, dass das jetzt hier in der Spielewoche nicht vorkommt. Und damit sind wir im Grunde durch mit unseren spielerischen Impressionen und begeben uns hinüber in die Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Ich habe etwas mitgebracht. Und zwar die Jahresstatistik 2019 der USK, der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Darin sind die Prüfverfahren sowie deren Resultate in Form der bekannten Alterskennzeichnungen aufgeführt. Im Jahr 2019 wurden, kleines Trivia-Fact am Anfang, im Jahr 2019 wurden 1673 klassische Prüfverfahren von der USK durchgeführt. Im Vergleich zu 2018 ist die Zahl dieser Prüfungsverfahren leicht gesunken. 2018 waren es 1770. Da gibt es jetzt noch keine wirklich großen Schlussfolgerungen draus zu ziehen. Aber nur, dass man mal so einen Überblick bekommt über das Gesamtspektrum, was hier erfasst wurde. Ich würde so ein paar einzelne Punkte kurz rausgreifen aus den Statistiken. Sie sind auch wirklich nicht sonderlich extensiv. Aber besonders spannend fand ich die Verteilung der Altersfreigaben. Hier kommen die prozentualen Anteile der Alterskennzeichnungen. Ohne Altersbeschränkung 21,2%. Ab 6 Jahren 18,4%. Ab 12 Jahren 32,9%. Ab 16 Jahren 17,7%. Und dann gibt es noch zwei weitere, nämlich keine Jugendfreigabe, also ab 18 sind 9,6, und keine Kennzeichnung, also gar keine USK-Kennzeichnung, sind 0,2%. Dazu vielleicht zwei wichtige Hinweise. Ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, was sagt das eigentlich aus? Und zunächst mal zu dieser geringen Zahl der Spiele, die nicht gekennzeichnet wurden, dieser 0,2%. Dazu habe ich mir gedacht, das ist natürlich klar, dass es eine Ausnahme ist, dass es überhaupt dazu kommt, dass keine Kennzeichnung stattfindet. Denn in der Regel sind Spiele, die auf dem deutschen Markt indiziert werden, das Indizierungsverfahren beginnt vor der USK-Prüfung. Mhm. Wenn ein Spiel von der USK geprüft ist und hat ein Prüfsiegel bekommen, beispielsweise keine Jugendfreigabe, dann kann es nicht mehr indiziert werden. Das heißt also, okay, die BPJM muss sozusagen natürlich dann auf Antrag, weil die arbeiten ja nicht selbstständig, sondern immer nur auf Antrag, muss die BPJM vorher aktiv werden. Das heißt also, wenn ein Spiel tatsächlich so kontrovers ist, dass es für eine Indizierung in Frage kommt, passiert das oftmals schon, bevor es überhaupt zu einem Prüfverfahren durch die USK kommt. Deshalb keine Kennzeichnung 0,2%. Deshalb ist diese Zahl so niedrig, denn diese Titel, die indiziert werden oder indiziert wurden, tauchen in der Statistik gar nicht auf, sondern nur diejenigen, die geprüft wurden und für den deutschen Markt als unangemessen beurteilt wurden. Den zweiten Punkt, den ich hier bemerkenswert finde, ist der Anteil der Spiele, die entweder keine Jugendfreigabe bekommen haben oder gar keine Kennzeichnung, der liegt bei knapp 10% und ist damit ziemlich gering. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 90% der Titel, die von der USK geprüft wurden, ab 16 Jahren oder jünger freigegeben sind. Wenn wir uns also insbesondere über Mediengewalt, wenn wir zurückdenken an die sogenannte Killerspiele-Debatte, die ja immer mal wieder auch doch so am Lodern ist, dann müssen wir uns durchaus auch vergegenwärtigen, dass wir über einen äußerst geringen Anteil, nämlich etwa 10% aller erscheinenden Titel, unterhalten. Daraus lässt sich allerdings, das muss man auch sagen, will ich auch fairerweise eingestehen, daraus lässt sich natürlich nicht auf die Marktanteile schließen. Weil jetzt sprechen wir dann ja wirklich nur von 10% der veröffentlichten Spiele sind ab 18 oder also haben keine Jugendfreigabe bekommen. Aber natürlich bedeutet das nicht, dass diese Spiele, die keine Jugendfreigabe bekommen haben, nicht möglicherweise eine deutlich größere Relevanz im Markt haben. Sich ein Red Dead Redemption natürlich deutlich besser verkauft als ein, was weiß ich was, Kinder-Puzzlespiel zum Beispiel.
Aber ja, ich denke gerade zurück an diese Jan Böhmermann-Coin-Master-Geschichte, dass ja auch, obwohl man sagen kann, 90% der Spiele sind für Menschen unter 16 Jahren freigegeben, das muss ja nicht zwangsweise irgendwie tatsächlich ja, der Realität entsprechen. Ich glaube, da ist bei diesen Prüfstellen, sind da auch noch relativ viele Dinge, die verbessert werden könnten, gerade was so diese ganzen Kinderspiele mit Gambling-Aspekten oder mit Lootboxes und sowas angeht. Also da bin ich auch mal gespannt, was da in nächster Zeit noch passiert. Also ob man da vielleicht irgendwo nochmal seine Richtlinien auch überarbeitet und nochmal schaut, ob man vielleicht doch nochmal auf andere Kriterien prüft. Also ob nicht vielleicht eine Lootbox genauso jugendgefährdend ist wie so ein böser Nippel oder so.
Ja.
Das fände ich ganz interessant, da mal dran zu bleiben.
Ja, das ist tatsächlich auch spannend. Und ich habe mich auch gefragt, inwiefern zeichnet sich diese Entwicklung zu mehr Mikrotransaktionen, zu mehr Lootboxes vielleicht auch in dieser Einschätzung der USK ab. Bin da jetzt in Bezug auf den 18er-Sektor, auf den Sektor der ohne Jugendfreigabe nicht fündig geworden, aber tatsächlich ist es so, das liegt schon fast eigentlich ja in deiner Vermutung mit drin, im Jahresvergleich seit, ich schlüssel das kurz auf, ich habe das hier als Grafik vorliegen, seit 2009 ist die Anzahl derjenigen Spiele, die ohne Altersbeschränkung freigegeben wurden, um mehr als die Hälfte gesunken. Im Jahr 2009 waren 52,5% ohne Altersbeschränkung freigegeben. Im Jahre 2019 waren es nur noch 21,2. Das heißt also, meine Vermutung wäre hier, dass vielleicht, insbesondere in den letzten vielleicht 2-3 Jahren, sich hier etwas geändert haben mag, um graduell dazu zu führen, dass eben diese Titel, die Mikrotransaktionen enthalten, die Lootbox-Mechaniken enthalten, vielleicht nicht ab 18 freigegeben sind, aber vielleicht dann doch eher ab 6 oder ab 12 und nicht ohne Altersbeschränkung.
Wobei, macht das einen großen Unterschied, ob du das jetzt ohne Altersbeschränkung machst oder ab 6? Weil Kinder, die jünger sind als 6, sind vermutlich sowieso nicht unbedingt in der Lage, eine Mikrotransaktion durchzuführen. Und ein Kind mit 6 Jahren ist meiner Meinung nach immer noch nicht dafür geeignet. Also
ja, das stimmt tatsächlich. Der Sektor, der am stärksten gewachsen ist, sind auch die Freigaben ab 12 Jahren. Und ich würde, also das könnte ich mir vorstellen, dass sozusagen einige dieser Freigaben ohne Altersbeschränkung in Freigaben ab 12 umgewandert sind sozusagen, also hier die Abwanderungen am stärksten waren, aber das ist natürlich letztendlich Spekulation, weil ich bin mir nicht sicher, Also meines Wissens nach berücksichtigt die USK erst seit relativ kurzer Zeit diese Entwicklung und also diese Glücksspielfragen und so weiter, natürlich im strengeren Sinne sowieso, aber im weiteren Sinne mit Free-to-Play-Mechaniken, mit Lootboxes, glaube ich, erst seit kurzer Zeit. Und dieser Abfall ist konsistent zu verzeichnen seit 2009. Deshalb weiß ich nicht, ob es tatsächlich daran liegt oder ob sich der Markt vielleicht einfach verändert hat. Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Möchtest du, ich habe die Genres noch dabei.
Oh ja.
Die Verteilung der Genres. Das sind jetzt einfach die Genres, die erschienen sind im ganzen Jahr 2019, prozentual aufgeschlüsselt. Möchtest du raten, was so die ersten, möchtest du die ersten drei Genres raten, von denen am meisten Spiele veröffentlicht wurden?
Das ist aber schwierig, weil man schließt ja einfach alles mit ein. Es werden ja auch diese ganzen komischen Handy-Games, die ja überall aus dem Boden sprießen. Also ich würde jetzt spontan so in meiner Welt, würde ich vielleicht sagen, irgendwie Adventure, Action und Shooter oder so. Aber da sind ja diese Dinge gar nicht mit einberechnet. Und da ich damit sehr wenig zu tun habe, also ich würde sagen, Puzzle Games sind 100 pro eigentlich dabei. Also weil es gibt ja so viele.
Ja, ich kann dir sagen, Action Adventure sind 6,1%, Shooter sind 7,8%, ist auf Platz 5.
Oh.
Und Action Adventure auf Platz 7. Und auf Platz 1
Rollenspiele? Epic
Games? Das ist Platz 2. Oh, Rollenspiele sind Platz 2. Okay, sehr gut. Sind 10,9% sind Rollenspiele. Du hast aber im Grunde das eigentlich schon gesagt. Also das klassische Adventure ist auf Platz 4 mit 8,4%. Und dann fehlen also jetzt noch Platz 3 und Platz 1. Und da hast du vollkommen recht. Platz 3 sind also Spielesammlungen, 9,8%. Und Platz 1 sind Arcade Games, 14,7%. Hier natürlich der größte Teil entfallend auf Handy Games. Und du hast auch schon darauf hingewiesen, dass das natürlich möglicherweise eine Überarbeitung des Jugendschutzes bedarf, insbesondere in Anbetracht der Diskurse um Glücksspiel und um Lootboxes. Es steht in diesem Jahr scheinbar auch noch eine Überarbeitung des Jugendschutzgesetzes auf bundespolitischer Ebene an. Dazu ein abschließendes Zitat von dem stellvertretenden USK-Geschäftsführer Lorenzo von Petersdorf. Er sagt, Zitat: Im Rahmen dieser Diskussion werden insbesondere die Berücksichtigung der Nutzungs- und Medienrealität, eine internationale Anschlussfähigkeit sowie eine zukunftsfeste und transparente Ausgestaltung einen hohen Stellenwert einnehmen. Damit der Jugendschutz bei Kindern und Jugendlichen schon heute effektiv ankommt, ermutigen wir Eltern stets, auf die Alterskennzeichen sowie die Zusatzinformationen der USK zu achten und die Geräte insbesondere unter Jugendschutz und Zahlungsmethoden entsprechend voreinzustellen. Zitat Ende.
Ja, gut. Aber es ist ja dann nun mal auch bitter nötig, wenn dann diese Arcade-Games darunter fallen, alle diese ganzen kleinen, süßen Handy-Games für Kinder, wenn die ja auch den größten Marktanteil haben, dann wird es ja höchste Zeit, dass man da besser kontrolliert.
Sie haben nicht unbedingt den größten Marktanteil, sondern es sind am meisten davon erschienen. Natürlich auch sehr viele wahrscheinlich, die wenig Umsatz generieren, aber ja, in der Tat. Also es gibt diese Flut an Mobile-Games definitiv und eine Flut an Mobile-Games, die einzig zu dem Zweck gemacht sind, die Leute dazu möglichst zu animieren und auch Kinder möglichst dazu zu animieren, Geld zu bezahlen. So viel zu den USK-Statistiken, wenn es dazu keine Nachfragen gibt, würde ich sagen, gehen wir über zu Nummer 2.
Ja, Nummer 2. The Mass Twitch Exodus. Why Streamers Are Leaving.
Entschuldigung, ganz kurze Unterbrechung, jetzt an dieser Stelle schon mal erstmal. Warum hat das niemand irgendwie, wie heißt es von Twitch?
Ja.
Twexit oder sowas genannt?
Twexit, oh mein Gott, das wäre toll gewesen.
Sollen wir das als Hashtag versuchen?
Ja, Hashtag Twexit, das finde ich gut, gefällt mir. Also Austin Gorselin auf polygon.com hat nicht daran gedacht, das Twexit zu nennen. Mm. Was mich auch jetzt gerade, wo du sagst, sehr enttäuscht. Ja, wir hatten ja schon mal im letzten Jahr darüber berichtet. Das hatte, glaube ich, auch ich mitgebracht, dass Ninja irgendwie von Twitch weg ist und zu dieser bis dato mir völlig unbekannten Plattform Mixer gewechselt ist im Zuge eines Exklusivvertrages. Und wir hatten ja auch damals schon darüber diskutiert, wie das jetzt eventuell die Streaming-Landschaft verändern könnte, weil es ja doch ein recht großes Ding war. Und Austin Gorselin hat sich diese Frage jetzt auch gestellt, da nach Ninja wohl auch sehr viele andere große, namenhafte Streamer abgewandert sind zu anderen Formaten. Unter anderem zu Facebook Gaming, zu YouTube Gaming, ebenfalls zu Mixer oder zu einer mir auch unbekannten Plattform namens Caffeine.
Caffeine?
Ja.
Noch nie gehört.
Ich auch nicht. Aber das sind jetzt wohl so diese großen Twitch-Konkurrenten. Natürlich, dass Facebook und YouTube und so irgendwann so eine eigene Gaming-Sparte aufmachen, war ja klar, weil kann man ja Profit draus ziehen. Ja, und jetzt gibt es jedenfalls nicht mehr nur Twitch, weil früher gab es nur Twitch. Und jetzt mittlerweile gibt es einen Markt. Und Herr Goslin hat sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, woran das liegt, warum Streamer von Twitch weggehen. Weil sie haben ja da nun mal ihre Follower, sie haben da ihre Audience und ihre Karriere aufgebaut. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es natürlich Exklusivdeals gibt. Das gab es ja bei Ninja damals auch, dass man dann eben einen Vertrag hat mit der entsprechenden anderen Plattform und da ein paar Millionen Euro Vergütung bekommt. Ist natürlich für die Streamer sehr angenehm, weil sie nicht so sehr von ihren Abonnenten auch abhängig sind. Also man hört ja immer wieder auch zum Stichwort Crunch-Debatte von Streamern, dass sie teilweise 12 Stunden am Stück arbeiten, dass sie keinen Urlaub haben. Weil wenn sie mal irgendwie 1-2 Tage nicht streamen, dann haben sie gleich irgendwie zehntausende Follower verloren und das ist dann gleich ein finanzieller Einbruch. Und diese Deals, die kompensieren das halt ein bisschen, weil man dann eben auch ein Einkommen hat, was von seinen Abonnenten unabhängig ist, zu einem Stück weit. Und da man bei einem Wechsel der Plattform ja natürlich oft auch Abonnenten verliert, die eben nicht mit die Plattform wechseln, ist das auch, glaube ich, notwendig, dass sie da entsprechend finanziell ein bisschen kompensiert werden. Als zweiten Grund wird angeführt, dass andere Streamingdienste oft natürlich auch einmalige Benefits für die Streamer mitbringen, die Twitch eventuell nicht bringt. Es wird zum Beispiel von einem Streamer berichtet, der sagt, er ist jetzt bei Facebook Gaming, weil da findet er, ist so eine viel breitere Zielgruppe, ein viel breiteres Publikum. Gerade im asiatischen Raum ist Facebook eben immer noch so das Top-Social-Media. Und dann erreicht man auch Leute, die sich eventuell nicht extra auf Twitch einloggen würden, um einen Stream zu gucken, aber vielleicht durch diese Facebook-Gaming-Geschichte dann doch Freude daran finden. Und das findet er zum Beispiel, ist ein Benefit für ihn, weil ihm das gut gefällt. Und das hat man bei Twitch dann eben nicht so. Da rein kommt dann auch die Herausforderung, etwas Neues zu gestalten. Weil wenn ich einen neuen Streamingdienst mit aufbaue als großer Streamer, dann kann ich natürlich auch irgendwo, habe ich die Möglichkeit, etwas Neues mit zu erschaffen. Was jetzt bei Twitch in dieser alteingesessenen Struktur wahrscheinlich nicht so möglich ist. Mixer hatte zum Beispiel, kostete ursprünglich mehr für eine Subscription als Twitch. Und mit dem Wechsel von Ninja und dem dann entsprechend größeren Publikum haben sie das dann auch reduziert und haben die Preise angepasst. Also man hat da schon dann auch die Möglichkeit, wenn man als großer, einflussreicher Streamer in so ein kleines Ding kommt, natürlich auch Einfluss zu nehmen und das mitzugestalten nach seinen eigenen Vorstellungen. Außerdem ist es für die Streamer anscheinend sehr entspannend, weil wenn nicht alle großen Streamer auf der gleichen Plattform hängen, sondern vielleicht dann nur 2 oder 3, dann hat man natürlich nicht mehr diese ganz extreme Konkurrenzsituation, die man auf Twitch eben hat. Also ich glaube, wenn man auf Twitch neu anfangen will, das ist sehr, sehr hart, sich da durchzusetzen gegen diese wahnsinnige Konkurrenz, die es dort eben gibt.
Das habe ich mir auch gerade als Punkt schon notiert, während du sprachst. Das ist natürlich ähnlich wie bei Steam die Situation ist, dass man zwischen den großen Angeboten schwer zu finden ist auf Twitch vielleicht. Und wenn ich dann als, sagen wir mal, kleinerer oder vielleicht mittelgroßer Streamer, der vielleicht auf Twitch nur wenig Aufmerksamkeit bekommt, irgendwie rüberwechsle zu einer anderen Plattform, wo ich dann eben einer der größten bin, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Und generell, also Goslin hat hier ganz viele Streamer interviewt, die eben Twitch verlassen haben. Und der Konsens war eben, dass die Streams von der Qualität her, also im Empfinden der Streamer, auch besser sind. Weil sie eben nicht mehr unter diesem Druck streamen, es jetzt unbedingt tun zu müssen, sondern dass sie auch wieder mehr streamen, weil sie einfach möchten und auch vielleicht mal andere Dinge einwerfen, ein bisschen experimenteller unterwegs sind, weil eben dieser extreme Druck der Twitch-Maschine, wenn man so möchte, nicht mehr auf ihnen lastet. Also, dass die Streamer selbst das Gefühl haben, wenn sie zu kleineren Diensten wechseln, dann können sie sich ein bisschen besser entfalten und dann wird die Qualität besser. Interessantes Resultat dieser Geschichte ist, dass es mittlerweile auch die ersten Streamer gibt, die Exklusivdeals mit Twitch haben, die dann dort eben auch entsprechende Kompensationen bekommen, mit der Auflage eben, Twitch nicht zu verlassen. Was ich auch eigentlich eine sehr schöne Entwicklung finde, dass man dann eben die Streamer, die auf Twitch bleiben, auch entsprechend so ein bisschen entlastet und entlohnt. Ja. Und generell, da würde ich ihm auch zustimmen, macht er halt den Punkt, dass es der Entwicklung der Streaming-Industrie gut tut. Dadurch, dass es eben nicht mehr dieses Monopol gibt, dass nur Twitch existiert, sondern eben eine gewisse Konkurrenz. Und wir wissen ja alle, Konkurrenz belebt das Geschäft. Dann versucht man sein Angebot auszubauen, man versucht irgendwie mehr coole, einzigartige Features für seine spezielle Plattformen zu erschaffen. Man versucht natürlich, die coolsten Streamer zu kriegen und man muss dafür dann auch ein bisschen was leisten. So Monopolgeschichten sind ja immer ein bisschen schwierig und es ist eigentlich, finde ich, das auch begrüßenswert, dass die Streaming, die Streaming-Industrie, sagen wir mal, etwas sich breiter streut und dass es jetzt eben nicht mehr nur Twitch gibt, sondern auch andere Angebote.
Es ist tatsächlich eine interessante Entwicklung, weil sie die Entwicklung anderer Dienste ja durchaus spiegelt. Ich dachte zuerst natürlich an die Diversifikation des Marktes im Bereich Videostreaming, wo wir dann vor allem natürlich, also wo man teilweise ja schon synonym von Netflix spricht, dann aber Amazon Prime, Mubi, Hulu,
Disney Plus,
Apple TV Plus, hatte ich letzte Woche auch drüber gesprochen. Also es sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter mittlerweile gibt und es sich noch gar nicht so klar herauskristallisiert hat, wer eigentlich langfristig da in Führung liegen wird. Klar, bei Netflix ist es zum Beispiel so, Netflix sind einfach wahnsinnig verbreitet. Netflix haben aber im Vergleich zu Amazon auch keinen großen Mutterkonzern im Hintergrund, weil Amazon natürlich sein Hauptgeschäft ja ganz anders macht und Amazon Prime sozusagen als ein Zusatzangebot, wohingegen Netflix nur diese Plattform hat und auch enorm viel investieren muss in eigene Produktion, um das wettzumachen.
Ja, das war auch nochmal so ein Punkt, der am Ende des Artikels auch nochmal aufgegriffen wird, dass eben klar für die Streamer und die Industrie das alles eigentlich sehr vorteilhaft ist, aber wie sich das dann tatsächlich auf das Publikum, auf die Konsumenten auswirkt, ist halt auch nochmal so ein bisschen kritisch. Er vergleicht es dann auch mit dem Videostreaming-Markt, dass es halt früher war, es halt einfach so, man hatte halt Netflix und mittlerweile ist es dann jetzt so, dass es so viele Dienste gibt, dann kann ich nur bei dem sehen und das kann ich nur bei dem sehen und ich bräuchte halt eigentlich 4 verschiedene Abos, um alles sehen zu können, was ich will und das möchte ich ja auch nicht und das ist halt für den Konsumenten im Endeffekt durch die größere Vielfalt natürlich auch damit verbunden ist, sich entscheiden zu müssen gegebenenfalls, dass ich nicht mehr alles bequem auf einer Plattform habe, sondern dann eben verschiedene Plattformen habe und vielleicht streamt mein einer Lieblingsstreamer auf Twitch und der nächste auf Mixer und dann vielleicht noch ein dritter, den ich gerne mag, irgendwie bei YouTube Gaming und ich habe nicht mehr diese Bequemlichkeit, alles an einem Ort zu haben.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ja so ähnlich wie bei dieser Steam und Epic Game Store Geschichte. Also dann muss man sich eben irgendwie lauter Launcher installieren. Dann hat man irgendwie hat man Steam, dann hat man den Epic Game Store, dann hat man noch hier Origin für EA, dann hat man Battle.net heißt es, glaube ich, für die Activision Blizzard Titel und irgendwann hat man so einen Desktop, der vollgerümpelt ist mit irgendwelchen Launchern und man muss jedes Mal einen anderen Launcher, um irgendwie den jeweiligen Titel zu spielen. Und so ähnlich verhält es sich ja dann mit dem Streaming. Ich bin wahnsinnig restriktiv, wenn es darum geht, irgendwie neue Accounts für neue Dienste anzulegen, weil ich immer finde, ich will sehr genau abwägen, ob ich jetzt einen Dienst nutzen möchte und ob es mir tatsächlich was bringt oder nicht mehr Arbeit macht, weil ich dann wieder irgendwie so ein Riesen, dann muss ich das ganze Account-Zeug ausfüllen und so weiter. Dann kriege ich irgendwie noch Werbung, dann kriege ich irgendwelche Werbe-E-Mails, die muss ich dann wieder deaktivieren, unsubscribe und so weiter. Ja, und dann benutze ich es vielleicht doch irgendwie fast nie. Und ich benutze ja jetzt schon, also Twitch benutze ich ja sowieso fast nie, deshalb ist es für mich nicht so relevant in dem Falle. Aber Das ist natürlich auch ein Problem, aber wie will man es denn lösen? Auf der einen Seite will man natürlich die Konkurrenz des Marktes genießen, diesen Wettbewerb auch genießen, ist ja auch vollkommen okay. Und auf der anderen Seite will man aber auch nicht gleichzeitig drei Accounts haben müssen.
Ich finde das auch bei der Streaming-Thematik jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht so schlimm, weil natürlich muss ich mir dann da wahrscheinlich überall einen Account machen, das hat auch, ist Arbeit, ist doof, will man auch nicht unbedingt, meh, Spam, aber ich muss es ja nicht, also es sind ja nicht separate Dienste, die ich zwangsweise zum Beispiel bezahlen muss. Das finde ich bei dem Videostreaming ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe natürlich auch einen Netflix-Account und ich habe auch einen Amazon Prime-Account, aber nicht wegen dem Filmstreaming, weil ich benutze das tatsächlich, glaube ich, nie. Ich glaube, ich habe zweimal eine Serie auf Amazon Prime geguckt.
Ich auch, ja.
Und sonst bin ich eigentlich eher bei Netflix unterwegs, aber auch nicht unbedingt aus Interesse. Also ich schaue Netflix zum Beispiel nur, wenn mein Partner da ist. Dann machen wir immer so Netflix und Pizza-Abende. Ja. Aber so in meinem privaten Leben bin ich daran auch nicht so interessiert. Und jetzt, wo Disney Plus kommt, ist es so eine Sache, das interessiert mich wirklich. Das möchte ich auch abonnieren, weil erstens liebe ich Disney-Filme und zweitens gehört Disney ja mittlerweile ungefähr alles. Da kommen ja auch die ganzen, was weiß ich, Avengers-Filme und Star Wars und das sind ja alles Franchise-Dinge, die mittlerweile zu Disney gehören. Und Disney wird die ja überall anders blockieren.
Natürlich.
Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, die dann dort zu gucken. Und deswegen ist dieser Streaming-Service für mich eigentlich sogar interessanter als Netflix. Und ich hatte sogar jetzt schon damit geliebäugelt, wenn Disney Plus denn dann in Deutschland verfügbar ist, mir dort einen Account zu machen und mein Netflix-Abo zum Beispiel dafür zu beenden, weil ich nicht beide zahlen will eigentlich. Und das sind Diskussionen und Entscheidungen, die ja in diesem Streaming-Bereich nicht wirklich anfallen, weil man sich ja, wenn man sich einen Twitch-Account macht, das kostet ja nichts. Es kostet nur was, wenn ich jetzt einen speziellen Streamer dort unterstützen möchte. Aber der Account an sich ist ja kostenfrei.
Ja. Es geht mir tatsächlich mit den Videostreaming-Diensten sehr ähnlich, wobei ich da jetzt, in der letzten Folge hatte ich ja von Apple TV Plus geschwärmt und das wird wahrscheinlich auch erstmal ein Dienst sein, bei dem ich längerfristig bleibe, nicht zuletzt, weil ich es ein Jahr kostenlos habe einfach und das Angebot doch zwar sehr klein ist, ist ein sehr spärliches Angebot an Sachen, die zur Verfügung stellen, aber die Sachen, die sie zur Verfügung stellen, sind fast alle sehr gut. Ich vermisse tatsächlich, ich habe früher, bevor ich Netflix hatte, hatte ich so einen Dienst, den, ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt kennst, ob den überhaupt noch jemand da draußen kennt, Watch Ever hieß der, Watch Ever. Das war so ein französischer Streamingdienst, bei dem, auf dem es überwiegend so europäische Kunstfilme gab. Das war mein erstes Filmstreaming-Abo und ich hatte mich erst ganz lange auch gegen Netflix und so gewehrt. Und dann aber wurde Watch Ever tatsächlich einfach plattgewalzt von der geballten finanziellen Kraft der großen Global Player. Deshalb gab es das dann irgendwie nicht mehr. Aber ja, ich denke auch, mehrere Accounts erstellen ist natürlich auch immer einfacher. Irgendwie einloggen mit Facebook, einloggen mit Apple, einloggen mit Google, was es nicht alles gibt. Insofern ist es wahrscheinlich gar keine so große Hürde. Aber liebe Leute da draußen, was denkt ihr zu der Diversifikation, insofern man sie als solche bezeichnen mag, des Streaming-Marktes? Während ihr darüber nachdenkt und uns vielleicht einen Kommentar auf pixeldiskurs.de schreibt, kommt nun ein kleines musikalisches Interlude, um uns ins Thema der Woche zu begleiten. Das Thema der Woche: Die Zukunft des interaktiven Erzählens mit Professor Dr. Linda Breitlauch. Diesmal haben wir als Thema der Woche einen aufgezeichneten Gastvortrag von Linda Breitlauch mitgebracht, den sie an der Philipps-Universität Marburg gehalten hat, im Kontext der Reihe Einblicke in die Praxis der Computerspielbranche, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Mosel hier in Marburg organisiert habe. Die Aufzeichnung des Vortrages stammt vom 5. Februar. Das ist also noch in dieser Woche geschehen. Das ist also ein ofenfrisches Thema. Vorsicht, nicht die Finger verbrennen. Dabei allerdings noch ein kurzer Hinweis, bevor wir in den Vortrag hineinhören. Und zwar war es tatsächlich so, dass die Schriftart auf den Folien von Linda Breitlauch teilweise nicht funktioniert hat, aufgrund von sich unterscheidender PowerPoint-Versionen. Das heißt also, Entschuldigung, es kommt im Rahmen des Vortrages immer mal wieder zu kurzen Stockern und Konfusionen. Aber ich denke, man kann der Kernargumentation gut folgen. Und ohne weitere Umstände würde ich daher sagen, hören wir hinein in den Gastvortrag von Professor Dr. Linda Breitlauch an der Uni Marburg mit dem Thema The Future of Interactive Storytelling.
Ah, jetzt ja. Ja, ich muss tatsächlich auch mit dem Mikrofon sprechen. Mich hat auch so eine kleine Grippe am Wochenende heimgesucht, nicht Coronavirus. Das ist seit heute Morgen der Running Gag. Da war ich nämlich bei Medizinern und da haben wir zum Thema Health Games gesprochen. Und einer hustete und sagte sofort, nein, keine Sorge, nicht Corona. Und ich erfuhr, dass also auch wohl in Deutschland alle Mundschutze ausverkauft sind, was ich etwas skurril finde. Ich darf ausrichten, die Panik ist ein bisschen übertrieben. Das ist aber ja nicht mein Thema heute, sondern ich freue mich echt total, hier mal zu sein. Es ist auch tatsächlich mein allererster Besuch in Marburg. Bin eben so durch die Stadt gefahren, muss feststellen, also es ist ein richtig schöner Studienstandort. Bin ich fast ein bisschen neidisch. Trier allerdings auch nicht so schlecht, sehr heimelig. Wir sind direkt unten quasi an der Grenze zu Luxemburg, Frankreich, Belgien, ein bisschen weiter weg. Und was das Schöne daran ist, also man hat da keinen ICE-Anschluss. Das heißt, die Studierenden, die zu uns kommen, die kommen da schlecht weg. Und das bedeutet, dass die fast 850 Studenten, die wir im Bereich Spieleentwicklung haben, in der Informatik, ich vertrete ja den Bereich Design, auch tatsächlich der größte Ausbildungsstandort in Deutschland sind für das Thema Spieleentwicklung. Und da kommen eine ganze Menge tolle Projekte zustande. Das ist wirklich ausgesprochen spannend. Und ursprünglich, wie gesagt, komme ich ja aus Potsdam von der Hochschule für Film und Fernsehen, habe also auch einen Fuß sozusagen im Filmbereich. Wer von Ihnen, ich habe mich jetzt eben mal so ein bisschen kundig gemacht, Medienwissenschaft ist sehr stark filmlastig hier, wer von Ihnen spielt denn selber? Ja, brav. Nicht das Thema heute, aber das Gute ist, Spielen macht klug, haben inzwischen viele Studien bewiesen. Wer entwickelt denn selber Spiele von euch? Das sind schon weniger. Okay. Und das Thema Storytelling, für wen ist das ein Thema im Spiel? Ah, okay. Es ist eins meiner Lieblingsthemen, Interactive Storytelling, darüber habe ich promoviert, darüber habe ich schon an der Filmhochschule geschrieben und gearbeitet. Warum? Weil ich finde, dass Storytelling im Computerspiel eine echte Herausforderung ist, weil es nämlich eine interaktive Geschichte ist und darüber kann man sehr viel sagen. Also im Prinzip wäre dieser Foliensatz so ungefähr 100 Folien lang. So viel Zeit habe ich nicht. Versuche das ein bisschen einzudampfen. Und da wird sich dann auch relativ schnell rausstellen, was eigentlich noch fehlt und wo das Potenzial liegt. Ja, vielleicht noch mal zwei weitere Sätze zu mir. Eigentlich hast du ja freundlicherweise schon eigentlich alles gesagt. Ich war selber erstaunt, wie lang das schon ist, was man da so über mich erzählen kann. Ich komme tatsächlich ursprünglich vom Thema Drehbuchschreiben und habe mich dann in meiner Dissertation auseinandergesetzt damit, wo sind die Unterschiede im filmischen Erzählen und im interaktiven Erzählen. Schirrer und McGrath haben dazu auch schon sehr früh geschrieben und festgestellt zum Beispiel, dass das Thema First Person im Film und im Spiel komplett anders wahrgenommen wird und haben darüber geforscht. Was hochinteressant ist, also das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die ähnlich funktionieren im Storytelling und es gibt Dinge, die funktionieren im Storytelling, im interaktiven Storytelling tatsächlich komplett anders. Oh, sehr kryptisch. Das haben wir nicht geprüft. Der hat meine Überschriften zerschossen. Was machen wir denn jetzt?
Also wenn es eine PDF-Version gibt, könnten wir die stattdessen öffnen? Nee. Oder leben mit der kryptischen Überschrift.
Okay, das wird sich dann wahrscheinlich durchziehen und ich übersetze es dann halt immer. Jetzt muss ich aber selber gerade überlegen, was die Überschrift eigentlich war. Also Interactive Storytelling, da wird immer gerne angeführt, es gab mal früher diesen ludonarrativen Diskurs, Das heißt also, kann man eigentlich in einem Computerspiel Geschichten erzählen, während man spielt, und führt dann immer gerne an Spiele wie beispielsweise Tetris. Hat Tetris eine Story? Natürlich nicht. Oder eben doch. Also je nachdem, wenn es sein eigenes Spielerlebnis ist. Ich fürchte, dass er mir nicht nur die Überschriften, sondern die komplette Schrift zerschossen hat. Mal gucken. Na, da habe ich Glück. Die Schrift habe ich erkannt. Also Interactive Storytelling bei Pong 1972, erstes kommerziell erfolgreiches Computerspiel, eher nicht. Aber durch das sozusagen, ja, durch die Möglichkeit zusammenzuspielen, das heißt, zwei Menschen spielen miteinander, Multi-User-fähige Spiele sozusagen, erzählen auch immer eine eigene Geschichte. Es ist wie bei Brettspielen, es ist wie bei Rollenspielen, Pen and Paper und so weiter. Da wird eine Geschichte erzählt, es wird aber auch immer die andere erzählt, nämlich die der Spieler selbst, der Spielerinnen selbst. Interactive Storytelling ist im Grunde genommen, der Beginn war schon in den 70er, 80er Jahren mit Spielen wie Matt und anderen Text-Adventures, wo es im Grunde genommen nur darum ging, die Spieler mit einzubeziehen, die Geschichte selber fortzuführen. Interaktiv, nonlinear vor allen Dingen, in dem Sinne, ja, dass wir auch die Möglichkeit haben, sogar das Environment mit erzählen zu lassen. Also Environmental Storytelling, ganz wichtiges Thema. Was erzählt mir dieses Environment? Dieses Environment, das ist das Spiel, das kennen Sie wahrscheinlich schon alles, ist inzwischen Kultstatus. Das ist Portal, Portal 1, es gibt ja mehrere Teile. War ursprünglich mal ein Studentenprojekt, ist dann Valve vorgestellt worden, gepitcht worden, die fanden das so toll. Es war also ein Mod von Counter-Strike und die haben, oder beziehungsweise Half-Life, haben im Prinzip die Gravity Gun aus Half-Life umgemünzt in eine Portalkanone, mit der man sich eben durch die Level rätselt. Und plötzlich entsteht eine Geschichte, ich würde das immer so, also neben Environmental Storytelling ist das sozusagen so eine Art Narrative Gameplay, dass man plötzlich anfängt, irgendwas zu lesen an den Wänden und dann höre ich irgendwas aus dem Off und dann muss ich mir selber eine Geschichte zusammensetzen. Und die Geschichte lässt sich mit einem Satz zusammenfassen, The cake is a lie. Und das hat natürlich, ich will es ja nicht spoilern für die, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, das hat natürlich einen Hintergrund, letzten Endes weist es darauf hin, dass mein Endgegner eine künstliche Intelligenz ist, die mich die ganze Zeit belügt und daraus entspinnt sich dann eine relativ komplexe, postapokalyptische, könnte man sagen, Geschichte, die eigentlich einen unglaublichen Tiefgang entwickelt, die sich die Spielerinnen aber erstmal selber erspielen müssen. Eben hatte ich es schon angesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen linear und interactive? Weil das häufig gerne gleichgesetzt wird. Das ist nonlinear im Sinne von, ich kann als Spielerin selber entscheiden, ob ich ab hier erst hier lang gehe oder hier lang gehe. Und dann haben wir unter Umständen, und das ist die erste Herausforderung im Storytelling in Computerspielen, das Problem, was man beim Film, glaube ich, Anschlussfehler nennen würde. Nämlich, wenn hier etwas passiert, ich zum Beispiel einen Gegenstand bekomme und dann in den nächsten Raum gehe, dann muss ich diesen Gegenstand noch haben oder umgekehrt. Wenn ich einen Gegenstand verliere, ist er da auch weg. Was mache ich, wenn ich aber diesen Gegenstand dringend brauche in diesem nächsten Raum? Dazu brauche ich Konzepte. Die erste Herausforderung im Interactive Storytelling ist also im Prinzip, dass ich Konzepte entwickeln muss, dass Spielerinnen dorthin gehen können, wo sie wollen, also eine gewisse Freiheit haben, wenn sie auch ein Stück weit eingeschränkt ist, natürlich durch das Leveldesign, und trotzdem die Geschichte nicht beliebig wird und eine Spannung aufbaut. Auch, ne, also diesem Kontext auch noch das Gameplay mit einbeziehen muss, also sprich, welche Items bekomme ich, welche gebe ich ab, sodass eben hier keine logischen Lücken entstehen. Assassin's Creed ist so ein Beispiel, was man vielleicht mal ganz gut anführen kann, wie führe ich Spieler durch Räume. Spielerführung, ganz wichtiges Thema, hängt sehr stark auch mit dem Thema Leveldesign zusammen. Ich denke, Assassin's Creed dürfte wirklich jedem was sagen, weil es eine sehr lange und sehr erfolgreiche Marke ist von Ubisoft. Und alles, was man hier sehen kann, also jeder einzelne Punkt, den man hier sehen kann, ist ein Konfrontationspunkt in irgendeiner Art und Weise. Ein Auftrag, eine Quest. Da muss ich dann jemanden assassinieren oder irgendwas abholen, mit jemandem sprechen und so weiter und so fort. Und alle diese Punkte sind quasi anspielbar und ich renne immer hin und her und versuche sozusagen daraus eine Geschichte zu bauen. Und dann gibt es eben Hauptquests, mich dann zu bestimmten Punkten schicken, aber keiner kann den Spieler und die Spielerin vorschreiben, wo sie zuerst hingehen. Das zu bauen kann ganz schnell eine hohe Komplexität annehmen, kann man sich ja vorstellen, sodass man also schon daran erkennen kann, ne, ausgehend von der Problematik, der Logik, dass Dinge nicht passieren dürfen, wenn sie eigentlich schon hätten passieren sollen vorher oder umgekehrt. Es gibt Spiele, die haben im Prinzip eine Geschichte, aber sie haben eigentlich gar keine Autoren mehr. EVE Online ist so ein Spiel, das könnte man da eigentlich einsortieren. Spielt jemand EVE Online zufällig?
Früher.
Ja. Bei EVE Online, das ist so ein MMORPG, ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, was nur ein paar 10.000 Spieler hat. Aber man sagt, wer EVE Online spielt, spielt EVE Online. Insofern, du bist wahrscheinlich nur hier, weil du musst oder beziehungsweise heute aufgehört hast, es zu spielen. Sehr hoher Einstiegsgrad, Schwierigkeitsgrad und zeichnet sich dadurch aus, dass es im Prinzip komplett emergent ist. Das heißt, es basiert nur auf einem Regelwerk, was Spielern unglaublich viel Entfaltungsmöglichkeit erlaubt. Was aber eigentlich im Spiel passiert, bestimmen die Spieler ganz alleine. Das ist im Grunde genommen nahezu alles möglich, was man sich in einem solchen großen Universum vorstellen kann, beispielsweise Allianzen schmieden, gemeinsame Angriffe planen, andere überfallen und so weiter. Und im Grunde genommen sind das dann Geschichten, die entstehen teilweise nur einmalig. Es gab zwei wirklich große Weltraumschlachten, die sind auch weltberühmt geworden, haben sogar Einzug in das Kultbuch Ready Player One gefunden, und die sind komplett alleine von Spielerinnen generiert worden. Ja, Computer sind natürlich ein interaktives Medium, was so viel heißt. Verlauf, Rhythmus und so weiter werden eigentlich durch die Spieler bestimmt. Das Spiel geht eigentlich nicht wirklich voran, zumindest. Die guten Spiele gehen nicht voran, wenn Spieler nichts tun, wenn sie davor stehen und nichts tun. Sicher gibt es immer Ausnahmen. Zum Beispiel Sims ist so eine, es gibt Spiele, die sich selber spielen können, ein Stück weit, und die dann auch tatsächlich was erzählen. Sims ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber sie fordern immer auf, sozusagen den Fortgang der Geschichte weiter zu bestimmen und mitzubestimmen. Und wie es genau passiert, also wie letzten Endes diese Geschichten strukturiert sein müssen, das alleine ist schon tatsächlich relativ umfangreich, weil es hängt mit Spielertypen und den jeweiligen Genres zusammen. Es ist ja naheliegend, dass Adventures logischerweise auf Story basieren. Strategiespiele haben vielleicht auch eine Geschichte oder eine Background-Geschichte, aber nicht unbedingt eine erzählende Geschichte. Vielleicht eine Kampagne, die eine Geschichte erzählt, aber sie sind komplett anders strukturiert. Es gibt auch Spiele, die sind so schnell, dass es gar nicht möglich wäre, einer Geschichte zu folgen. Und das sind übrigens genau diese ludonarrativen Grabenkämpfe gewesen, wie sie vor Jahren ausgetragen wurden unter Akademikern, die man aber nicht für alle Spiele gleichermaßen beantworten kann, sondern für jedes Genre, für jeden Spielertyp getrennt. Und im Grunde genommen muss man immer im Auge haben, und diese Diskussion wird immer und immer wieder geführt, mit diesem Spielfluss, ne, ein emergentes Phänomen, also Spiele entstehen als ein emergentes Phänomen. Das ganze Thema Immersion spielt da eine große Rolle. Und das muss erstmal basiert ist auf einem Set von Regeln, was eingehalten muss, Entscheidungen und natürlich auch zufällige Elemente. So, und wie kann da eine Geschichte reinpassen, die das Problem sozusagen der Spielregeln aufnimmt und weitererzählt. Das heißt im Grunde genommen, diesen Aspekt Spiel, Balance und Geschichte, das ist der Aspekt, der nach wie vor sehr viele Spieleentwickler beschäftigt. Vielleicht kennen Sie die Firma Quantic Dream, die sitzt in Paris. Die machen eben sehr storybasierte Spiele, die sich schon fast an Kinofilme erinnern. Ich sehe Ihnen an, Sie haben da schon mal was mit zu tun gehabt. Also das letzte Spiel, das erste war Fahrenheit, das letzte, was rausgekommen ist, Detroit Become Human, wo es also wirklich um das, also wo man wirklich schon das Gefühl hat, man ist in einem Kinofilm, erzählt sich selber in einem Kinofilm, wo man ganz häufig aber plötzlich merkt, dass das Gameplay gerade im Weg ist. Und wenn das Gameplay gerade im Weg ist, dann wird es einfach nicht mehr verfügbar gemacht. Einfach um die Illusion zu geben, dass ich unterschiedliche Entscheidungswege anbieten kann. Damit werben die auch schon seit vielen Jahren. Der Spieler kann sich entscheiden, wie er will, wie sie will. Und jedes Mal bekommt man ein anderes Erlebnis. Beim genauen Hinschauen ist das aber auch nicht so. Letzten Endes sind alle Sachen vorgeskriptet. Diese ludonarrative Dissonanz, das ist sozusagen der Fachbegriff dafür, bedeutet, dass es hier einen Widerspruch gibt zwischen Spiel und der Erzählung und das insbesondere in Bezug auf die dramaturgische Logik. Das ist also genau das, was man vermeiden sollte, was also bis heute noch nicht immer so gut funktioniert, wie man das gerne möchte. Also Spielerinnen werden zu Mitautoren, neue Formen von Identifikationsmöglichkeiten, wie ich es eingangs ja schon kurz gesagt habe. Es gibt ganz andere Formen der Abstraktion, weil man selber entschlüsseln kann, zum Beispiel eben in dem Thema Environmental Storytelling. Es gibt die Möglichkeit, Symbole anders zu platzieren, in, sagen wir mal, in Fallout, wenn da ein Schild steht, da ist die Tankstelle, dann wissen wir natürlich, da ist vielleicht die Tankstelle, aber dann sind da wahrscheinlich auch Zombies drin und nicht nur Vorräte. Also diese Symbolentschlüsselung findet im Spiel natürlich noch fast deutlicher statt als im Film, weil ich nicht gezwungen bin, mich damit auseinanderzusetzen. Während der Film mir ja sagt, durch die Kameraeinstellung, das musst du dir jetzt anschauen, dieses Schild ist jetzt wichtig, kann man das als Spielerin selber entscheiden, ob man es wahrnimmt oder nicht und ob man es entschlüsselt und in welcher Art man es entschlüsselt. Man hat natürlich theoretisch unbegrenzten Aufenthalt in diesen Räumen, auch anders als bei einer Filmerzählung, die halt irgendwann zu Ende ist. Das heißt, ich habe auch noch die Herausforderung, Spieler dürfen sich nicht total verlieren, was bei Open-World-Spielen häufig tatsächlich der Fall ist. Man steigt aus irgendwann, weil man sagt, okay, ich habe den Faden verloren. Oder ich bin viel zu weit weg von der Hauptquest. Also Hand aufs Herz, ich frage das immer ganz gerne mal, Witcher oder nehmen wir auch gerne Fallout, sind sicher bekannte Spiele. Was ist die Geschichte? Die sind übrigens beiden so ziemlich gleich, lustigerweise. Genau, Vater sucht Kind sozusagen. Ne? Also Fallout ist der Sohn in Witcher, die Nichte. Im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, vergisst man das im Laufe des Spiels relativ schnell. Man hat so viele andere Sachen zu tun. Und ob man dann irgendwann, also ich bin ganz ehrlich, bei Fallout hatte ich irgendwann vergessen, was ich eigentlich suche. Und irgendwann traf ich dann plötzlich einen Questgeber, der sagt, übrigens, ich habe was von deinem Sohn gehört. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Ne? Sowas passiert halt tatsächlich relativ häufig, wenn man solche Spiele schafft, ein Open-World-Character. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Da soll jetzt eigentlich stehen, Immersion gleich Flow, Fragezeichen. Das sind zwei Begriffe, die ich einmal ganz kurz einführen möchte, nicht allzu lange, weil das ist sicher nichts. Das sind sicher Begriffe, die ja bekannt sind. Flow, die Flow-Theorie von Mihaly Csikszentmihalyi, der im Prinzip sagt, das kommt aus der Lerntheorie. Ich muss immer so ein bisschen den Spieler Flow halten. Das ist in der Medienpädagogik ein sehr interessantes, wichtiges Thema. Findet sich genauso in der Spieltheorie. Das Thema Immersion kennt man auch im Film, dieses Eintauchen in andere fantastische Welten. Wie hängt das miteinander zusammen? Wichtig ist es, das ist echt ein bisschen blöd, aber wichtig ist im Grunde genommen die Aspekte der Immersion sind von vielen Spieleforschern, Game Studies Experten untersucht worden. Einer der wichtigsten ist sicher Ernest Adams, der sich mit dem Thema Immersion beschäftigt hat, auf drei unterschiedlichen Ebenen. Das, was ich eingangs sagte, was das Thema Spielertypen angeht, darüber hat er auch sehr viel geschrieben. Er spricht von taktischer, strategischer und narrativer Immersion und wie man sie in Spielen herstellt oder was sie unterstützt. Ich könnte jetzt ganz lange über taktische und strategische Immersion sprechen. Das überspringe ich aber, weil es geht ja um das Thema Narration. Ganz kurz, aber trotzdem, taktische Immersion entsteht, wenn ich schnelle Spiele habe, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Strategische Immersion eher in solchen Spielen, wo ich lange vorplanen muss, lange überlegen muss, wo ich dann zum Beispiel Round-Based-Spiele habe, wo schnelle Spielmechaniken eigentlich auch gar nichts zu suchen haben. Und was macht das dann jeweils mit der Geschichte? Und narrative Immersion ist im Grunde genommen genau der Aspekt, über den wir reden, nämlich wie entsteht eigentlich eine Geschichte und was muss man dafür beachten, wenn in einem Computerspiel erzählt wird. Im Grunde genommen geht es um neben diesen drei Immersionsformen noch um zwei weitere, nämlich um die grafische Immersion. Jesper Juhl, der auch ein Spieleforscher ist im Bereich Game Studies, hat das mal so beschrieben: They came for the graphics, but they stayed for the gameplay. Also das heißt, natürlich sehen Spiele auch immer besser aus, deswegen werden sie übrigens auch immer teurer, weil sie annähernd fotorealistisch zum Teil sind. Aber dennoch muss das Spiel im Grunde genommen fesseln aufgrund seines Gameplays. Der andere Aspekt ist der auditiven. Also auch hier kann man sehr genau betrachten, welche auditive Ebene brauche ich, ähnlich wie beim Film auch. Erste, zweite, dritte auditive Ebene. Man hört nur das, was der Spieler hört oder so. Spielt natürlich auch eine Rolle mit rein. Ablenkung, Unterstützung im Gameplay. Und der letzte Aspekt ist natürlich auch noch das, was es wahrscheinlich in keinem anderen Medium in dieser Form so gibt, außer vielleicht in sozialen Medien, aber eben im Kontext einer erzählten Geschichte, nämlich das Thema soziale Immersion. Wenn ich ein Spiel wie World of Warcraft, was grafisch wirklich nicht mehr up-to-date ist, ist von 2004, wird aber bis heute gespielt und geupdatet, Riesen-Community, da spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wirklich, wie die grafische Immersion ist, weil ich sowieso nicht dafür da bin, weil ich den Boss ohnehin schon 30 Mal gelegt habe, gesehen habe oder was auch immer. Hier geht es eher um das Thema soziale Immersion, also das gemeinsame Spielen und gemeinsam sozusagen zu verbessern und miteinander zu kommunizieren. Das waren so ganz kurz diese Aspekte, die da reinspringen. Sprechen wir über narrative Immersion. Ich habe mal als Beispiel dafür tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele aus diesem Bereich Narration genommen, The Last of Us. Ist ein Spiel, ist auch postapokalyptisch, hat auch einen Zombie-Kontext, aber ist de facto ein Spiel, wo es um einen Vater und seine Tochter geht. Beziehungsweise, das muss ich ein kleines bisschen den Anfang spoilern, macht aber nichts, selbst wenn Sie das wissen, ist es immer wieder spannend, das zu spielen. Er verliert eben seine Tochter am Anfang der Geschichte und es ist herzergreifend erzählt, weil ich am Anfang des Spiels die Tochter spiele. Und plötzlich wird mir die Kontrolle entrissen, ich spiele den Vater und dann verliere ich die Tochter. Und obwohl das Spiel gerade noch keine 10 Minuten lang läuft, zerreißt es einen. So. Er lernt später ein Mädchen kennen, in demselben Alter wie seine Tochter war, und soll sie beschützen, weil sie möglicherweise helfen könnte, einen Impfstoff gegen die Seuche zu finden, weil sie immun ist. Und er muss sie beschützen und wir begleiten die beide auf einer Reise. Und was damals, als es rauskam, ganz fantastisch war, so als die ersten Spielerinnen das durchgespielt hatten, haben die sich auf Facebook verabschiedet von den Figuren. Also wirklich hochgradig emotionale Bindungen aufgenommen zu zwei Figuren in einem Computerspiel, was wir üblicherweise gar nicht so kennen, zugegebenermaßen. Deswegen ist das für mich ein durchaus ikonisches Spiel, was das Thema Storytelling angeht. Es ist komplett durchgeskriptet. Es ist komplett linear. Natürlich ist es trotzdem interaktiv. Das heißt, ich kann auch mal stehen bleiben, mich umschauen, eine Giraffe streicheln. Und dann gibt es eben wieder Szenen. Da muss ich eben sehen, dass ich mit dem Leben davon komme. Meistens mit viel zu wenig Munition. Und so wechselt es im Prinzip ab zwischen diesen Gameplay-Mechaniken auf der einen Seite und der Erzählmechanik auf der anderen Seite. Okay, ich glaube, da steht sowieso nur das, was ich gerade gesagt habe. Mir tut es leid, weil ich hätte natürlich eine PDF generieren können vorher. Ich schicke die einfach als PDF nochmal hinterher, dann könnt ihr es nochmal nachlesen. Es gibt hier ein paar Pros und Cons. Also was unterstützt im Grunde genommen die narrative Immersion in einem Spiel? Und das ist de facto genau dieselben Sachen, die wir in anderen Medien auch finden. Gute Konflikte. Also wirklich gute Konflikte. Ein Konflikt ist es noch nicht, wenn man irgendwie von Monstern gejagt wird. Das sind keine Konflikte. Da muss ich mich einfach nur schnell wegbewegen und ein gutes Gameplay beherrschen. Das ist aber noch keine Story. Was ist eine gute Story? Eine gute Story ist in allen Medien gleich. Starke Konflikte, starke Identifikationsfiguren, gesellschaftsrelevante Aspekte und natürlich die Genre-Thematiken. Also ein anderes Beispiel hier wäre Life is Strange, was ja durchaus als Indie-Game vor ein paar Jahren extrem erfolgreich war, zumindest für die Produktionskosten von Low Budget. Ich glaube, einige kennen das bestimmt. Ne? Ich habe ein paar gesehen. Ein Spiel mit einer relativ einfachen Gameplay-Mechanik. Man kann die Zeit ein Stück zurückdrehen. Deswegen, glaube ich, so beliebt oder bekannt geworden, weil es eine Thematik hat, die eher ungewöhnlich ist, nämlich Highschool-Drama. Kennen wir eigentlich nur aus dem Filmbereich, so diese klassischen Highschool-Themen, hier aber in ein Computerspiel umgesetzt. Und das hat tatsächlich die Zielgruppe unglaublich erweitert, weil dieses Thema an sich ganz selten vorkommt im Computerspielbereich. Auch wenn wir im Grunde genommen seit den 70er Jahren kommerzielle Computerspielentwicklung haben, ist es immer noch ein relativ neues Medium. Und man könnte sagen, sowas wie ein Tarantino gibt es eigentlich noch nicht so wirklich. Wir können über Death Stranding diskutieren, aber de facto sind wir sozusagen in der Tiefe der Geschichten im Computerspiel noch nicht so weit. Auch die Spiele von Quantic Dream sind relativ konventionell erzählte Geschichten, wie wir sie auch aus Hollywood kennen. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Okay. Ich versuche mal, das zu übersetzen, was da steht auf Kyrillisch. Was ist also unterstützend letzten Endes für die Erzählqualität? Und da kann man tatsächlich sagen, also in erster Linie ist natürlich die Qualität der Geschichte, die Qualität der Dialoge zum Beispiel, die zum Teil immer noch furchterregend sind. Und natürlich die Figuren selber, wie die gezeichnet sind, wichtig. Aber es gibt auch zum Beispiel grafische Aspekte. Wir haben bei Computerspielen das Problem des Uncanny Valley immer wieder. Also sprich 3D-Figuren, denen wir sofort ansehen können, dass es keine echten Menschen sind. Und wenn die dann plötzlich Emotionen ausdrücken, dann kommt uns das ganz komisch vor. Und aus diesem Grund versucht man eigentlich von diesem ganz fotorealistischen wegzugehen, aber trotzdem sehr realistisch zu bleiben. Entweder künstlerisch, comichaft oder was auch immer. Im Grunde genommen versuchen wir im Storytelling sozusagen so weit wie möglich dieses Thema des Uncanny Valley zu verhindern, ohne dabei in der Erzählqualität schlechter zu werden. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel bei vielen dieser Spiele, die ein starkes narratives Element haben, relativ wenig Gameplay-Elemente auf dem Spiel sehen. Also sowas wie eine Lebensanzeige wird plötzlich in einen Anzug verbaut. Oder Gordon Freeman hat einen Anzug an. Ja? Und was sehen wir im Grunde genommen? Wir sehen die Anzeige seines Anzugs, den er trägt. Eine Munitionsanzeige, Lebensanzeige ist in den Anzug verbaut. Das ist also hochgradig immersiv. Damit es nicht sozusagen den Erzählfluss stört, nicht die vierte Wand aufmacht. Im Grunde genommen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das Problem, was wir im Moment haben, ist sowohl ein technisches als auch ein konzeptionelles, nämlich das Thema dynamisches Storytelling. Das ist ein Begriff, der ist sicher noch nicht akademisch fundiert, sondern bezeichnet die Möglichkeit, dass man tatsächlich alles tun kann und es jedes Mal die Geschichte komplett verändert. Also egal, was ich tue, ich bekomme eine ganz eigene Geschichte. Das ist bei Sims tatsächlich ja schon so ein bisschen so. Kein Spielverlauf in Sims ist gleich. Aber, wenn ich ehrlich bin, es ist Niveau Telenovela. Also die Geschichten haben keinen klassischen, wirklichen Spannungsbogen. Sie sind nicht wirklich spannend. Sie sind nett anzuschauen. Aber es ist so ein bisschen wie, oh je, ich gucke schon so lange kein Fernsehen mehr, dass ich gar nicht weiß, was aktuelle Telenovelas so gerade tun. Ich sage jetzt mal Lindenstraße und Co., auch wenn ich Lindenstraße nie gesehen habe, aber es ist ja ein bekanntes Format, wo im Prinzip sich ganz bestimmte alltägliche Konflikte immer wiederholen. Also das geht schon. Das ist auch dank des Entwicklers eine technische und konzeptionelle Meisterleistung gewesen, das so umzusetzen. Aber was noch nicht geht, ist wirklich hochdramatische Geschichten zu erzählen, die sich jedes Mal verändern, egal was die Spieler tun. Also was ist im Grunde genommen die Herausforderung? Ich kreiere also Spiele, die im Grunde genommen die Spielerin am Ende nicht davon überzeugt sein lassen, dass sie besonders toll gespielt haben, sondern dass sie am Schluss da stehen und sagen, sowas habe ich noch nie gefühlt, sowas habe ich noch nie erlebt. Es hat mich zum Weinen gebracht, es hat mich zum Lachen gebracht. Humor ist übrigens auch so ein Thema. Humor in Computerspielen ist extrem schwierig. Genau. Im Film ist es auch schon schwierig genug, im Spiel ist es noch schwieriger, sowas herzustellen. Deswegen gibt es so wenig Humor in Computerspielen, weil es eben so herausfordernd ist. Ich glaube, das war mein Fazit. Es gibt ein großes Potenzial für Storytelling-Games, das ist überhaupt keine Frage. Alleine schon deshalb, weil noch lange nicht alle Themen abgedeckt sind. Eine Zeit lang waren fast alle erzählerischen Computerspiele irgendwas mit Zombies oder mit Panzern. Und da hat sich jetzt inzwischen echt was geändert. Es gibt jetzt andere narrative Aspekte, die plötzlich eine Rolle spielen, auch weil sich die Welt natürlich und die Gesellschaft auch ändert und die Themen natürlich andere sind. Und die finden natürlich ihren Weg dann auch immer in Spielen, in Spiele, aber vor allen Dingen in die Bereiche Indie-Games. Das heißt also Spiele, die von kleinen Studios entwickelt werden, nicht unbedingt von den ganz großen, sondern eher von den kleineren, die komplett neue Welten aufdecken. Und an der Stelle erwähne ich immer ganz gerne zum Beispiel das Studio, das polnische Studio 11-Bit. Sagt Ihnen wahrscheinlich auf den ersten Blick nichts, aber das Spiel This War of Mine ist vor ein paar Jahren berühmt gewesen. In der Zeit wurde sogar getitelt das traurigste Spiel des Jahres. Es geht darum, dass man als Zivilisten im Bürgerkrieg überleben muss. Und es ist in so einer Puppenhaus-Ansicht spielt man das. Und wenn eine Figur wirklich stirbt, weil man es nicht geschafft hat, sie gut zu versorgen, mit Medikamenten, Essen oder sowas, oder sie beim Plündern einfach erschossen wurde, dann geht einem das richtig nah. Und es ist deswegen ein wirklich berühmtes Studio geworden, die also mit wirklich kleinen Budgets solche Spiele machen. Das aktuelle Spiel Frostpunk hat das nochmal aufgegriffen und adressiert dann auch noch eine postapokalyptische Zukunft nach der Klimakatastrophe. Und erzählt Geschichten von 80 Menschen in einem Ort und man muss es schaffen, dass sie überleben. Und die Figuren, wenn man ranzoomt, sehen alle gleich aus. Die sind fast alle gleich angezogen, nur Männlein, Weiblein unterschieden. Und trotzdem, wenn einer stirbt, macht einem das was aus. Weil es im Prinzip die Art und Weise ist, zu erzählen, auf einer Meta-Ebene. Also es muss nicht immer sein, dass ich quasi eine Figur führe, sondern es kann auch durchaus sein, dass ich eine große Menge an Figuren habe und trotzdem mit allen mitleide. Okay. Gameplay und Erzählung sollen sich also nicht gegenseitig ausschließen, sondern man kann eine Symbiose versuchen oder man sollte es versuchen, eine Symbiose herzustellen und dabei aber nicht vergessen, dass im Prinzip alle Erzähltechniken letzten Endes Einfluss nehmen auf den Wiederspielwert. Das heißt, wenn ich eine Geschichte einmal erzählt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie nochmal erzählt bekommen möchte, gering. Das ist so die Herausforderung. Ich wollte ja auch nur einen kurzen Input machen. Alles, was sozusagen an der Stelle noch tiefer geht, können wir dann ja jetzt im Nachgang diskutieren. Tut mir wirklich leid wegen der Folien. Ich liefere sie nochmal nach, dann als PDF. Tut mir wirklich leid. Aber vielen Dank trotzdem für die Aufmerksamkeit.
Das war Professor Dr. Linda Breitlauch mit ihrem Gastvortrag The Future of Interactive Storytelling an der Philipps-Universität Marburg. Ihr könnt ihr gerne auf Twitter folgen unter dem Handle @l_capitana mit C. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei allen, die da waren und aufmerksam gelauscht haben und natürlich auch bei euch lieben Leuten da draußen, die ihr jetzt diesen Vortrag noch nachgehört habt. Vielen Dank dafür. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort unsere Steady-Kampagne aufsucht über den Unterstütze-uns-Button. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Pixeldiskurs kostenfrei ist und auch bleiben wird. Wir denken gegenwärtig darüber nach, Natascha, ne? Wir denken darüber nach, ob wir eine Abstimmung des Themas für den Folgemonat vielleicht in unsere Steady-Kampagne integrieren. Das schauen wir uns nochmal genauer an, sodass gegebenenfalls diejenigen Personen, die uns bei Steady unterstützen, eine Möglichkeit haben, jeweils eines der vier Themen, die wir ja jeden Monat produzieren, eventuell mitzubestimmen. Da sprechen wir nochmal genauer drüber und überlegen uns, wie das funktionieren würde. Ihr könnt ja auch schon mal ruhig Feedback geben, was ihr davon halten würdet. Feedback funktioniert am besten, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt auf pixeldiskurs.de oder eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Und außerdem könnt ihr uns, auch wenn ihr uns jetzt nicht unbedingt bei Steady unterstützen möchtet oder aus finanziellen Gründen das nicht könnt, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr auf Apple Podcasts geht oder auf Spotify, uns dort abonniert, bewertet, vielleicht auch rezensiert. Das wäre ganz wundervoll. Und natürlich könnt ihr diese Folge auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram gerne teilen und verbreiten. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.